Hallo Tabea.
Hallo Marie.
So, du hast mir gerade gesagt, du hast schon deinen dritten Kaffee getrunken.
Ich hoffe, das merken wir jetzt gleich nicht.
Die besten Voraussetzungen.
Ja, hast du mir nicht letztens irgendwie erzählt, dass du eine richtig heftige Erfahrung hattest abends?
Ich weiß nicht, ob das hier so in den Podcast passt, Marie.
Ach doch, ich glaube schon. Erklär uns doch mal, was dir da so widerfahren ist.
Nein, du meinst bestimmt das, als ich letztens abends mal unterwegs war einfach und auf der Straße, so im Dunkeln, wo halt einfach weniger Menschen unterwegs waren und dieses Gefühl hatte, dass jemand mich so verfolgt und dieses, wo man sich ständig umdreht. Ich weiß nicht, das kennt jeder ja bestimmt, dass man manchmal das Gefühl, man...
Ja, so ging es mir auch schon öfters.
Ja, genau. Und man dreht sich immer so um und guckt, ist da wer? Und dann hört man irgendwo ein Geräusch und keine Ahnung.
Alles ist gruselig.
Ja. Und dann denkt man sich ja schon manchmal so, bin ich jetzt ein bisschen paranoid oder ist da wirklich wer?
Ja, oder bin ich schizophren?
Da wären wir schon gleich bei unserem Thema. Genau, wir wollen heute nämlich ein bisschen mit der Schizophrenie uns beschäftigen. Bisschen, woher das Ganze kommt, wodurch sich diese Erkrankung ausdrückt, wie man es behandeln kann, wie diese Behandlung wirkt. Und genau, da hoffen wir auf jeden Fall, dass wir da ein paar spannende Informationen hier an euch weitergeben können.
Genau, ich werde zwischendrin noch ein bisschen zwischenhaken, dass wir auch irgendwie alles ganz genau verstehen, weil Tabea war heute mehr im Thema und hat sich damit mehr befasst. Und ja, ich werde jetzt ein bisschen für euch ausfragen. Vorab nochmal ein kleiner Disclaimer. Das Ganze soll natürlich nur als Informationsquelle dienen. Ne? Wir haben uns auch mit den Lehrbüchern befasst und haben unsere Informationen auf jeden Fall dahergeholt. Aber falls ihr Symptome habt, falls ihr irgendwelche anderen Beschwerden habt, sprecht natürlich immer vorher mit eurem Arzt. Ihr sollt da das Ganze jetzt nicht als Beratungshilfe benutzen, sondern ja.
Genau, wir packen euch auch nochmal einen Link in die Beschreibung, falls ihr darüber mehr erfahren wollt oder falls ihr irgendwelche Menschen kennt, wo ihr vielleicht denkt, das könnte zutreffen. Aber wie gesagt, wir sind keine Ärzte, auch noch keine fertigen Apotheker. Also wir wollen euch hier keine Beratung geben, sondern einfach nur rein informativ, was wir jetzt so an Informationen gesammelt haben, einfach mit euch teilen.
Genau, und falls ihr Hilfe braucht, ne, sucht euch immer Hilfe. Seid da irgendwie nicht vorsichtig, sondern ja, lasst euch helfen. Genau. So, dann starten wir jetzt mal mit dem Thema. Tabea hat ja schon gesagt, sie dachte irgendwie auf der Straße, dass ich schizophren wäre. Aber ich glaube, wir müssen überhaupt erstmal klären, was wir denn ja uns wie pharmazeutisch-medizinisch darunter vorstellen. Tabea, was ist es denn überhaupt, schizophren zu sein? Was ist die Schizophrenie? Erklär uns das mal.
Ja, also die Schizophrenie im Allgemeinen ist eine psychische Erkrankung. Und was dabei rein medizinisch auftritt, ist eben eine Neurotransmitterstörung.
Das ist doch da, wo die ja, Botenstoffe auch andocken. Ist da irgendwie jetzt was kaputt oder ja, was passiert bei der Schizophrenie?
Genau, also Neurotransmitter an sich sind Botenstoffe. Heißt, wir haben alle schon mal die Namen gehört, zum Beispiel Dopamin, Serotonin. Und die werden sozusagen am Ende einer Zelle ausgeschüttet und können dann für die nachfolgende Zelle Effekte hervorrufen. Und das ist sozusagen der Teil, der gestört ist. Zum Beispiel bei der Schizophrenie werden Dopamin und Serotonin erhöht ausgeschüttet.
Ja. Also wie so eine Leitungsstörung, so ein bisschen.
Genau, so eine Überreaktion ja. Vielleicht auch. Und ja. Wenn wir gerade schon bei Überreaktion sind, daher kommen eben auch manche der Symptome. Also es gibt ja Symptome, die man mit Schizophrenie verbindet, zum Beispiel dieser Wahn, diese Halluzination.
Was du dir auch auf der Straße gedacht hast, wahrscheinlich. Genau. Ja.
Und das ist dann eben dadurch hervorgerufen, dass wir eben zu viel von diesen Neurotransmittern ausgeschüttet haben.
Genau.
Ja, und weitere Symptome wären dann noch zum Beispiel einfach allgemein eine Störung des Denkens, der Affektivität und des Erlebens der eigenen Person.
Also, dass man sich quasi so aus seinem Körper herausgezogen fühlt, oder?
Beziehungsweise es ist halt, man fühlt sich einfach, man kann sich nicht so wahrnehmen, wie andere einen wahrnehmen. Also einfach das Erleben ist ein anderes, als wir uns das auch ja. Vorstellen können.
Und was ist das mit den akzessorischen Symptomen?
Genau, es gibt noch akzessorische Symptome. Akzessorisch bedeutet so viel wie untergeordnet und zusätzlich. Da wären eben diese Halluzinationen, dieser Wahn, aber auch Störungen von Motorik und auch vom Antrieb. Die würden unter diese akzessorischen Symptome fallen.
Ich glaube, wir können jetzt tatsächlich nochmal für die, die möchten, noch ein bisschen mehr ins Detail gehen und uns überlegen, wie das Ganze denn in der Apotheke aussehen würde. Also ich stehe jetzt als Patient, komme irgendwie vom Arzt und habe vielleicht eine Schizophrenie und ja, was sind die Medikamente, die ich dann bekommen würde? Also ja, die der Schizophrenie zugeordnet sind, Tabea.
Genau, also die Medikamente, die man da geben würde, nennen sich Neuroleptika. Das sind halt im Allgemeinen Psychopharmaka, die eben dämpfend auf zum Beispiel diesen Wahn und diese Halluzination wirken.
Was meinst du mit Psychopharmaka? Also was fällt da alles drunter?
Psychopharmaka sind generell Medikamente, die eben in die Psyche des Menschen eingreifen. Zum Beispiel würden darunter auch Antidepressiva fallen. Und genau, das ist sozusagen ein Oberbegriff, ein Sammelbegriff für all diese Medikamente.
Super, okay.
Genau, dann kommen wir nochmal zurück zu den Neuroleptikern jetzt. Wie diese jetzt genau wirken, kann ich dir nicht sagen, weil dazu nicht so viel bekannt ist, beziehungsweise es nur teilweise bekannt ist. Aber sie greifen eben genau in diese Erregungsübertragung, die ich vorhin geschildert habe, mit den Neurotransmittern ein.
Okay, cool. Und kann man jetzt vielleicht sagen, auf welche Rezeptoren das genau abzielt? Also weiß man das? Es gibt ja wahrscheinlich so viele Rezeptoren. Ja, vielleicht interessiert es ja jemanden im Detail, welche da genau angegriffen werden.
Genau, also da gibt es natürlich von Medikament zu Medikament Unterschiede. Was wir ja vorhin schon gesagt haben, ist, dass zum Beispiel Dopamin und Serotonin erhöht sind bei einer Schizophrenie. Heißt, wir würden dann die Rezeptoren, an die das Dopamin und das Serotonin binden würden, hemmen, damit das nicht mehr da binden kann und wir dadurch dann eben auch keine Erregungsweiterleitung mehr haben. Und für alle die, die jetzt vielleicht ein bisschen mehr ins Fachliche gehen wollen, das wären zum Beispiel D2- und D3-Rezeptoren, die zum Beispiel für Dopamin sind, aber auch 5-HT, Alpha, muskarinerge Rezeptoren, also da gibt es verschiedene.
Also wir blockieren quasi die Reizweiterleitung in dem Fall. Genau. Die Neurotransmitterweiterleitung, dass wir eben nicht zu diesem Überschuss kommen.
Genau.
So, jetzt sind wir ja auf jeden Fall so ein bisschen mehr in den Wirkmechanismus eingestiegen und waren ja auch schon ziemlich im Detail drin. Um jetzt nochmal einen Schritt zurückzugehen, was sind denn jetzt so klassische Neuroleptika-Tabia?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, Marie. Es gibt nämlich wirklich sogenannte klassische Neuroleptika und es gibt sogenannte atypische Neuroleptika. Bleiben wir erstmal bei den klassischen Neuroleptikern. Es tut mir jetzt leid für alle, die nicht Pharmazie studieren, aber ich musste jetzt ein paar Namen mal droppen, damit wir
ein paar Zungenbrecher.
Ja. Unter die klassischen Neuroleptika würde zum Beispiel jetzt ganz allgemein die Gruppe der Phenothiazine und der Phenothiazin-Analoga fallen. Dazu gehören zum Beispiel Chlorpromazin, Thioridazin und Flupenazin. Haloperidol ist auch noch ein relativ bekanntes Beispiel und Fluspirilen. Genau, das wären jetzt mal so ein paar Namen.
Und sind die jetzt auch schon alle gleich stark? Unterscheiden die sich? Ich weiß nicht, kannst du das irgendwie einordnen?
Ja, das macht man sogar ganz offiziell. Es gibt die sogenannte neuroleptische Wirkstärke. Ein relativ altes Neuroleptikum, das Chlorpromazin, ist nämlich sozusagen der Bezugspunkt für die neuroleptische Wirkstärke. Es hat die neuroleptische Wirkstärke 1 und daran orientiert man sich. Und je stärker jetzt das Neuroleptikum wirkt, also je stärker es die vorhergenannten Neurotransmitterrezeptoren hemmt, desto höher werden leider auch die Nebenwirkungen. Das ist damit auf jeden Fall auch im Zusammenhang. Und desto weniger aber wirkt es sedierend. Darüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen. Aber die Neuroleptika haben eben auch eine sedierende Wirkung.
Und alles wird aber quasi immer verglichen mit Chlorpromazin. Und genau. Das ist so ein Festwert, der festgelegt wurde. Und die Skala richtet sich dann immer danach.
Genau so.
Du hast ja gerade schon sedierend gesagt, also einschläfernd, so ein bisschen beruhigend von der Wirkung. Nun haben wir ja nun leider Medikamente, die bestimmt auch noch andere Nebenwirkungen haben. Auf was muss man sich denn da noch einstellen?
Ja, das bleibt ja leider selten aus. Wir haben die sogenannten extrapyramidal-motorischen Nebenwirkungen bei den Neuroleptikern.
Was ist das denn jetzt?
Genau, also extrapyramidal, da gibt es ein extrapyramidales System. Das ist ein Teil des ZNS, also des zentralen Nervensystems, das die unwillkürlichen Muskelbewegungen steuert, aber auch die willkürliche Motorik. Das heißt, ihr könnt euch dann vorstellen, wenn das eine Nebenwirkung ist und das gestört ist, bedeutet das, dass sozusagen die Patienten ihre Bewegungen nicht mehr steuern können. Das heißt, es gibt diese
Zuckungen.
Genau.
Okay.
Zuckungen. Es kann auch zu Parkinson-Syndrom führen. Unter Parkinson können sich vielleicht die meisten ja auch was vorstellen.
Ja.
Genau, ansonsten kann es auch zu allergischen Reaktionen kommen und allgemein zu hormonellen Störungen, weil wir ja auch in den ganzen Stoffwechsel eingreifen.
Ja. Wir sind jetzt ja immer noch bei den klassischen Neuroleptikern. Wie ist es jetzt mit der Dosierung?
Ja, das ist besonders bei den Neuroleptikern. Da ist es nämlich nicht so, dass wir allgemein sagen können, für die Altersgruppe brauchen wir die und die Dosis, sondern Neuroleptika müssen wirklich ganz individuell auf den Patienten eingestellt werden.
Was ja eh immer wichtig ist, dass man in enger Absprache ist mit seinem behandelnden Arzt, aber in diesem Fall auf jeden Fall nochmal besonders. Und es gibt noch eine andere Sache, die man jetzt auch nochmal für die bisschen detailaffineren Zuhörer, die man hier beachten muss. Wo ist hier besondere Vorsicht geboten?
Genau, es gibt nämlich noch eine Nebenwirkung, von der ich noch nicht erzählt habe. Das ist das sogenannte maligne neuroleptische Syndrom. Da kann es sozusagen zu Bewusstseinsstörungen, Kreislaufstörungen, hohem Fieber kommen. Und das ist leider so, dass es da auch trotz Behandlung dieser Nebenwirkungen eine Mortalitätsrate von 20% gibt. Heißt, es ist auf jeden Fall Achtung geboten hier und dementsprechend sollte eben die Dosierung und der Beginn der Therapie auch immer in enger Kontrolle beim Arzt stattfinden.
Ja, das klingt ja auch erstmal irgendwie dramatisch. Wir haben ja eh schon angesprochen, dass das ganze Thema mit Vorsicht betrachtet werden soll, ne? Also irgendwie nochmal, holt euch irgendwie Hilfe. Wir packen euch einen Link hin, wenn ihr irgendwelche Symptome erkennt. Sprecht da mit eurem Arzt. Genau. Jetzt haben wir ja irgendwie schon angekündigt, dass es eben nicht nur die klassischen Neuroleptika gibt. Ja, wie heißt denn die andere Stoffklasse da wäre?
Genau, die anderen Neuroleptika sind dann die atypischen. Und genau, auch hier müssen wir jetzt mal wieder ein paar Namen raushauen. Da gibt es einmal die trizyklischen, das wären das Clozapin, Olanzapin, Quetiapin. Es gibt Benzamide, zum Beispiel das Sulpirid und dann noch Risperidon und Ziprasidon. Und genau, das sind die atypischen Neuroleptika.
Okay, und wie unterscheiden die sich jetzt zum Beispiel zu den klassischen?
Bei denen ist es so, dass wir weniger diese bereits erklärten extrapyramidalen motorischen Nebenwirkungen haben. Dafür haben wir aber bei denen eine erhebliche Gewichtszunahme, mit der der Patient rechnen muss.
Okay, ja, das ist auf jeden Fall schon mal gut zu wissen. ja, und haben wir denn hier irgendwie eine Erklärung, wie die wirken? Ich meine, es ist ja manchmal schon interessant, gerade auch für die, die da ein bisschen näher interessiert sind, was da der Wirkmechanismus ist.
Ja, das ist mal wieder eine sehr gute Frage, Marie. Also die atypischen wirken grundsätzlich auch wie die klassischen, dass sie in diesen ganzen Neurotransmitter-Stoffwechsel eingreifen. Heißt, dass sie auch Rezeptoren blockieren, genau wie auch die klassischen, aber eben andere Rezeptoren oder in unterschiedlichem Maße. Und genau, ich würde sagen, die atypischen sind auch tatsächlich die, die heutzutage mehr verwendet werden.
Ja, das, was mir irgendwie jetzt im Apothekenalltag so am geläufigsten ist, wahrscheinlich ist Risperidon. Vielleicht, ja, können wir da nochmal irgendwie genauer ins Detail gehen, wie die wirken?
Genau.
Für die, die da mehr interessiert sind.
Genau, also da geht es vor allem um den 5-HT2A-Rezeptor. Da wirkt das Risperidon auch hochpotent, aber auch am Dopamin-2-Rezeptor, Alpha-1 und H1. Wo es nicht wirkt, sind die Muskarin-Rezeptoren. Das ist dann ja später wieder für die Nebenwirkungen wichtig.
Genau, und jetzt einmal noch, um das zusammenzufassen. Auch hier quasi blockiert das Medikament einfach die eben genannten Rezeptoren, sodass wir dann nicht mehr zu dieser erhöhten Dopaminausschüttung kommen und die Symptome quasi.
Ja, so ungefähr. Also die erhöhte Ausschüttung gibt es nach wie vor, nur die Rezeptoren werden dann eben blockiert. Heißt, die vielen Neurotransmitter können dann nicht mehr an die Rezeptoren andocken.
Genau.
Genau. Und was nämlich, was da nämlich auch noch vielleicht ganz interessant ist, ist, durch diese erhöhte Ausschüttung, die wir haben, kommen natürlich nach und nach mehr Rezeptoren, die gebildet werden. Das heißt, wenn wir dann eine hohe Nachfrage nach Rezeptoren haben sozusagen, dann haben wir auch ein hohes Angebot. Und das heißt, es gibt wirklich dann den Fall, dass mehr Rezeptoren exprimiert werden, also sozusagen auf den Zellen erscheinen. Und diese werden dann eben blockiert, sodass es wieder zu einer normalen Rezeptordichte kommt.
Okay. Und was muss man jetzt noch bei Risperidon beachten? Zwecks des Metabolismus. Also Metabolismus, nochmal für alle, die dies vielleicht jetzt nicht ad hoc wissen, ist einfach die Verstoffwechslung des Medikamentes im Körper. Und ja, Tabea, was gibt's da zu beachten?
Genau, beim Risperidon muss man aufpassen, da wir Risperidon über das sogenannte CYP2D6-Enzym, also CYPs steht für Cytochrom P, das sind Enzyme, die im Körper eben vor allem für die Verstoffwechslung von Arzneistoffen verantwortlich sind. Und das CYP2D6 hat eben einen sehr großen Polymorphismus.
Okay, was ist jetzt ein Polymorphismus? Ich glaube, ich weiß aus dem Hinterkopf, dass es eine relativ große Relevanz hat, auch in der Bevölkerung.
Genau, also Polymorphismus bedeutet dann in dem Fall, dass dieses Enzym einfach in der ganzen Bevölkerung unterschiedlich arbeitet, sagen wir mal. Also
aktiv sein kann.
Genau, es gibt sozusagen dann schnelle Metabolisierer, also Patienten, die das Medikament sehr schnell verstoffwechseln, wo es vielleicht gar nicht bis hin zu der Dosis kommt, die es eigentlich braucht,
damit es wirkt,
genau,
im Blut.
Oder aber langsame Metabolisierer, wo es dann auch wieder gefährlich werden kann, weil dann vielleicht die Dosis so hoch ist, dass sie ja dann auch irgendwann toxisch, also giftig werden kann für den Patienten.
Genau, und deswegen ist es halt so wichtig, dass man im Vorfeld weiß, was der Patient für ein Verstoffwechsler ist, quasi wie er genetisch ausgestattet ist mit diesem CYP-Enzym. Und ja, deswegen hat vielleicht dieser Punkt auch bei Risperidon so eine große Relevanz, oder?
Genau, also da sollte man auf jeden Fall auch überwachen als Arzt.
Und wachsam sein vielleicht auch.
Ja.
Okay, wir haben ja schon drüber gesprochen, dass man auch ja nicht so antriebsstark ist, wenn man schizophren ist. Ja, es gibt doch bestimmt noch andere Wirkstoffe, die jetzt unter diese atypischen Neuroleptika fallen. Kann da irgendeins besonders helfen?
Genau, also diese Antriebslosigkeit ist definitiv auch ein Symptom der Schizophrenie. Und wir haben da zum Beispiel das Sulpirid, was ein selektiver D2-Rezeptorblocker ist. Und das wirkt sowohl neuroleptisch, also die Wirkung, die wir vorhin schon besprochen haben, als auch antidepressiv. Das heißt, es kann eben auch Depressionen vorbeugen, die natürlich auch häufiger gekoppelt sein können. Und was man dazu auch noch sagen kann, wenn man das in einer niedrigen Dosis gibt, dann wirkt es eben antriebssteigernd auch noch für den Patienten.
Und ist es jetzt auch nicht mehr sedierend, so wie die Nebenwirkung, die wir davor hatten?
Also in der normalen Dosis wirkt es nach wie vor sedierend. Wenn wir jetzt aber eine niedrige Dosis geben würden, dann wäre diese sedierende Wirkung nicht mehr vorhanden. Was natürlich auch mit dem antriebssteigernden einhergeht. Beides zusammen ist natürlich ein bisschen schwierig. Und genau, das ist dann für den Patienten auf jeden Fall auch angenehm.
Wir hatten ja jetzt schon gesagt, dass es zu einer erheblichen Gewichtszunahme kommen kann. Ja, hat sich die Forschung denn da auch irgendwas überlegt, wie man dem entgegnen kann? Oder muss man da quasi dann mitrechnen und das einkalkulieren?
Ja, es gibt tatsächlich ein Medikament, was ich vorhin noch nicht erwähnt habe. Das ist das Aripiprazol. Das ist am D2 und am 5-HT-Rezeptor ein Partialantagonist und wirkt aber nicht anticholinerg und hat auch nur eine geringe H1- und Alpha-Antagonistenwirkung.
Entschuldigung, das war jetzt aber sehr kryptisch. Fachbegriffe.
Was das bedeutet, ist, dass das auch selten mit einer Gewichtszunahme einhergeht. Das heißt, das wäre tatsächlich eine Möglichkeit, um diese Gewichtszunahme zu vermeiden.
Cool. Es gibt ja noch eine ganz andere Klasse von Neuroleptikern, die eher auf auch einen anderen Bereich zielen, Tabea. Welcher ist das?
Genau, also es gibt noch die sogenannten Langzeitneuroleptika. Die werden oft gegeben, wenn Patienten aus der Klinik entlassen werden beispielsweise, weil die, wie gesagt, Langzeit, also lange wirken. Das heißt, der Patient muss sie nicht so häufig einnehmen und man kann besser überwachen, vielleicht sogar, dass der Patient die beim Arzt einnimmt. Und genau, auch für eine Langzeittherapie ist das für den Patienten viel angenehmer, weil die Wirkdauer dieser Langzeitneuroleptika kann 1 bis 4 Wochen betragen.
Okay. Welchen Fachbegriff dann man da noch ganz gut einstreuen kann, ist die Compliance. Das hat Tabea gerade schon ganz schön umschrieben. Also einfach, wie gut der Patient quasi auch in seinem jetzigen Zustand die Therapie weiter verfolgen kann.
Genau, genau, das ist auf jeden Fall immer ein wichtiger Punkt für die Pharmaindustrie, dass der Patient seine Medikamente auch wirklich einnimmt. Also wir haben da auch wirklich gelernt, wie erschreckend das ist, wie wenige Patienten ihre Medikamente wirklich so einnehmen, wie sie sie einnehmen sollen. Und dafür sind die Langzeitneuroleptika auf jeden Fall sehr gut geeignet.
Genau, und das heißt jetzt auch, dass man die klassischen Neuroleptika oder die atypischen Neuroleptika nur in der Klinik nimmt? Oder auf welchen Fall ist das begrenzt?
Genau, also ich würde das jetzt so verstehen, dass halt in der Klinik, wenn der Patient praktisch dauerhaft überwacht wird,
es akute Symptome hat wahrscheinlich genau, auch. Genau, ne?
Ja. Es natürlich auch einfacher ist und die Symptome natürlich auch dann schneller behandelbar sind.
Eine Wirkdauer von 1 bis 4 Wochen, das klingt ja jetzt schon ziemlich verrückt. Also wie schafft die pharmazeutische Industrie das jetzt, dass das bei den Langzeitneuroleptikern so funktioniert?
Ja, also da kann man wieder chemisch ganz schön viel machen. Und zwar, was oft gemacht wird, ist, dass die klassischen Neuroleptika verestert werden mit langkettigen Carbonsäuren oder aber auch spezielle galenische Zubereitung von den atypischen Neuroleptikern.
Okay, was meint jetzt galenisch? Also ich stelle mir darunter vor, dass das so die pharmazeutische Aufbereitung ist, also quasi ein spezielles Verfahren, oder?
Genau, das trifft es eigentlich schon ziemlich gut. Also es kann sozusagen über bestimmte Hilfsmittel oder bestimmte Arzneiformen einfach die Freisetzung verlängert werden oder über einen längeren Zeitraum gedehnt werden.
Und es wurde ja hier quasi dann auch mit der Veresterung, das klingt ja auch noch sehr kryptisch, auch gemacht. Also es wurde quasi etwas rangehängt, womit quasi das Medikament stabiler und dann länger abbaubar ist im Blut.
Genau, langsamer metabolisiert wird.
Genau. Wie erkenne ich denn jetzt, also für die Pharmaziestudenten vor allen Dingen, dass ich jetzt so ein Langzeitneuroleptikum habe?
Ja, da ist es netterweise mit den Namen mal nicht so schwierig, weil wir einfach an die Namen der Neuroleptika ein Dekanoat hängen. Und so haben wir dann zum Beispiel das Flupentixol-Dekanoat und erkennen an dieser Endung eben, dass es sich hierbei um ein Langzeitneuroleptikum handelt.
Ja, mal auf jeden Fall eine Sache, die vielleicht ein bisschen entspannter ist
im Studium. Mal ein bisschen weniger Namen lernen.
Ja, obwohl ihr jetzt ja auch schon 23 Minuten durchgehalten habt und euch vollgeballert habt mit ganz vielen Informationen. Wie ist es jetzt mit der Therapiedauer von so Neuroleptika?
Ja, also grundsätzlich sagt man, dass die Therapiedauer so 1 bis 2 Jahre dauert. Es gibt natürlich Patienten, die dann mehrere Rückfälle haben. Da würde man dann mindestens 5 Jahre lang therapieren. So, Marie, dann habe ich jetzt auch mal eine Frage für dich heute. Was hast du denn heute alles gelernt? Vielleicht kannst du ja für die Zuhörer, für die das jetzt alles ein bisschen viel war, nochmal zusammenfassen.
Also ich habe auf jeden Fall gelernt, dass Tabea in ihrer Geschichte am Anfang auf jeden Fall nicht schizophren ist, auf jeden Fall noch nicht klinisch. Ich fand es total interessant zu erfahren, was die Schizophrenie überhaupt ist und das so ein bisschen auch abzugrenzen, dass es eben wirklich um diese, ja, um diese Wahrnehmungsstörung geht und dass wir vor allen Dingen, und das ist, glaube ich, wichtig im Wirkmechanismus, eine zu hohe, ja, Neurotransmitter-Ausschüttung haben und wir deswegen quasi unsere Rezeptoren blocken möchten mit den Medikamenten. Und da unterscheiden wir halt zwischen den klassischen Neuroleptikern und den atypischen Neuroleptikern und den Langzeitneuroleptikern. Und die wahrscheinlich eher mehr im Alltag relevant sind, sind halt die atypischen, wo wir aber halt das Problem mit dieser Gewichtszunahme haben. Ja, und dass wir generell bei den Nebenwirkungen halt auch vor allen Dingen mit so ja, Rigor, also so ein bisschen Zittern und so zu tun haben. Das fand ich auf jeden Fall interessant und habe ich mir auch gemerkt. Genau, und ein besonderer Vertreter, der mir vielleicht auch im Kopf geblieben ist, ist das Risperidon. Alle anderen sind natürlich auch relevant, aber mit dem hat man vielleicht noch am ehesten irgendwie zu tun.
Vielleicht für die, die kein Staatsexamen ablegen müssen, nicht ganz so sehr, aber genau. Ja, ich finde, da hast du ja gut was gelernt. Hattest du eine gute Lehrerin heute? Ja,
auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, also auch für mich ist es natürlich viel und für euch bestimmt auch. Wir hoffen, wir konnten das vielleicht mit den Fragen so ein bisschen angenehmer für euch gestalten. Wir waren aber auch noch sehr am Inhalt. Also
ja,
wir üben noch daran, das vielleicht noch ein bisschen lockerer für euch zu gestalten.
Genau, und generell fällt es uns natürlich schwer, die ganzen Begriffe alle so immer zu erklären, weil die für uns mittlerweile so alltäglich sind, dass wir nicht wissen, ob wir da vielleicht noch zu fachlich rangehen. Also wenn ihr da irgendwie Fragen oder Anmerkungen habt, sagt uns gerne Bescheid.
Und auch wenn es vielleicht noch nicht detailliert genug war, ne?
Dann auch gerne. Wir können auch noch ein paar Namen raushauen.
Genau, das können wir nämlich auf jeden Fall gut als Pharmazeuten in irgendeinem Fach Chinesisch sprechen. Mhm. Wir versuchen es zu vermeiden. Und ja, wir hoffen, dass wir damit auf jeden Fall ein bisschen genauer erklären konnten, wo Tabeas Gedanken aus der ersten Geschichte vielleicht herkamen. Wieso man nur, wenn man irgendwelche Gespenster und Geister sieht, vielleicht nicht schizophren ist. Und dass ihr für euch einfach mitnehmen könnt, ja, was ihr so über die Schizophrenie alles mal wissen wolltet.
Genau, also sagt uns gerne Bescheid, falls ihr noch Anmerkungen habt und dann
sehen wir euch beim nächsten Mal.
Wir freuen uns schon.
Ja, wir können ja auch schon mal ankündigen, um was es geht. Also alle, die bis jetzt schon zugehört haben, die haben auf jeden Fall Glück gehabt. Wir wollen über Schleimstoffe sprechen. Also alles...
Klingt ja mega spannend, Marie.
Ja. Ja, ich darf mich ja auch damit beschäftigen. Also ja. Nein, aber alles rund um Chiasamen, Leinsamen, Aloe Vera. Also wer hat nicht schon mal einen TikTok gesehen, wo irgendwelche Aloe Vera Blätter aufgeschnitten wurden? Ja, also seid gespannt. Und ja, wenn ihr es jetzt bis hierhin geschafft habt, habt ihr auf jeden Fall schon mal einen kleinen Tease. Und
ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis jetzt auch.
Und dann sehen wir euch beim nächsten Mal bei Tablettentalk. Vielen
Bis
Dank.
Bis dann.
Tschüss.